Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer in Deutschland Arzt werden will, muss sich in der Schule ordentlich ranhalten, denn einen sicheren Studienplatz bekommt nur, wer die Abiturnote 1,0 mitbringt oder lange Wartezeiten in Kauf nimmt. Ist das gerecht? Nee, sagt diese Rettungsassistentin, die seit 4 Jahren auf einen Studienplatz für Medizin wartet.
Ein 1er Abitur ist für mich kein Kriterium, im späteren Leben ein guter Arzt zu sein.
Ähnlich sieht es das Bundesverfassungsgericht. Sein Urteil zum Numerus Clausus fürs Medizinstudium. Jetzt zum Start ins Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Was sagt der Abischnitt darüber aus, ob man eine gute Ärztin oder ein guter Arzt wird? Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Es ging im Urteil darum, wie die Studienplätze für Humanmedizin verteilt werden. Eine Regelung ist nötig, weil es zu viele Bewerber für zu wenig Studienplätze gibt. Auf einen Platz kommen im Moment durchschnittlich 5 Bewerber. Das Auswahlverfahren ist unfair, weil es die freie Berufswahl unmöglich macht, sagen Kritiker. Es gibt keine Chancengleichheit der Studierenden und deshalb verstößt die bisherige Regelung gegen das Grundgesetz, sagt Anwalt Wilhelm Achelpöhler.
Bei Abiturnoten von 1,0 und Wartezeiten, die länger sind als das Medizinstudium selbst, kann man ja eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass jeder eine Zulassungschance hat.
Deshalb hatten 2 abgelehnte Bewerber vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt und das wiederum hat die Entscheidung an das Bundesverfassungsgericht weitergereicht. Die Richter in Karlsruhe finden es grundsätzlich richtig und notwendig, dass für die wenigen Studienplätze ausgesiebt wird, sagt Ferdinand Kirchhoff.
Das knappe Angebot macht die Zuteilung der Studienplätze unausweichlich.
Aber das Bundesverfassungsgericht sieht auch Fehler bei der Auswahl, die bisher nicht dem Grundgesetz entspricht. Das Urteil sagt, der Numerus Clausus, also der Abi-Notendurchschnitt, darf nicht das einzig entscheidende Kriterium sein. Auch die Wartezeit muss eine Rolle spielen. Und weil die Unis selbst auch auswählen, muss der Staat dafür einheitliche Standards setzen.
Um allen Bewerbungen gerecht zu werden, muss der Gesetzgeber deswegen zumindest ein weiteres Auswahlkriterium gesetzlich vorsehen, das nicht auf Schulnoten basiert.
Soll heißen, die Unis dürfen nicht nur auf die Abi-Noten schauen, sondern müssen auch soziale Faktoren und Vorkenntnisse berücksichtigen. Also zum Beispiel anrechnen, wenn jemand vor dem Studium noch eine Ausbildung zum Rettungsassistenten macht oder sich ehrenamtlich engagiert. Der Vizepräsident der Hochschulen-Rektorenkonferenz, Holger Burkhardt, hat mehrere Ideen, wie Unis in Zukunft auswählen könnten.
Das kann ich entweder machen, indem ich ein individuelles Gespräch führe, indem ich also Interviews führe mit den Interessierten, indem ich Eignungstests mache, Assessmentverfahren einrichte.
Außerdem wollen die Verfassungsrichter, dass die Zahl der Wartesemester deutlich begrenzt wird. Bisher müssen sich Bewerberinnen und Bewerber bis zu 15 Semester gedulden. Der Berufsverband der Ärzte, der Marburger Bund, ist grundsätzlich zufrieden mit dem Urteil, aber er will noch mehr. Seine Rechnung, wenn es so viel mehr Bewerber als Studienplätze für Medizin gibt, müssen die Unis einfach draufsatteln.
Wir fordern einen deutlichen Zuwachs an Studienplatzkapazitäten im Fach Medizin um mindestens 10%, weil wir im Vergleich zu der Situation unmittelbar nach der deutschen Einheit einen Rückgang der Studienplatzkapazitäten in Deutschland haben, um etwa 6.000 Studienplätze.
Diese Forderung hat das Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen. Stattdessen hat es jetzt den Regierungen in Bund und Bundesländern eine Frist gesetzt. Sie haben bis Ende 2019 Zeit, das Auswahlverfahren für Medizin neu zu regeln.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Urteil zur Zulassung zum Medizinstudium bekommt im Netz viel Applaus. Sabine Marklewitz postet bei Facebook: Richtig so. Der Numerus Clausus ist eigentlich generell Schwachsinn. Eine Eignungsprüfung fürs Studium wäre besser. Gerade bei Fächern wie Medizin. Nicht jeder mit einem 1-0-Durchschnitt hat die Qualifikation für so einen Job. Andreas Becker schreibt: NC weg. Denn so werden seit Jahrzehnten viele regelrechte Fachidioten an den Unis zu Ärztinnen abgerichtet und auf Menschen losgelassen. Vailana Narmolania fordert, dass der NC generell abgeschafft wird. Wenn mir Talentfächer wie Musik, Kunst oder Sport, was meiner Meinung nach überhaupt nicht benotet gehört, den Durchschnitt unter 1,3 ziehen, sagt das nichts darüber aus, ob ich ein Mediziner oder Psychologe werden kann. Carsten Kupfer schlägt vor, 1 Jahr Krankenhauspraktikum als Voraussetzung dazu packen. Dann sortiert sich aus, wer für den Beruf gemacht ist und wer nicht. Und Pascal Wichmann findet das alles gar nicht richtig. Deutsche Ärzte werden immer schlechter. Das Abitur hat eine gewaltige Inflation. Bedeutet, ein Abitur von damals ist mehr wert als das heutige. Umso wichtiger ist es, nur die besten Abiturienten zu einem so wichtigen Studium zuzulassen. Oder wollt ihr, liebe Community, Ärzte haben, die ein schlechtes Abi haben?
Was sonst noch wichtig war?
Heute ist ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag des Willens, das, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz erinnert. Dort wurde ein Mahnmal eingeweiht, das die Form eines Risses hat, der durch den Boden geht. Die Kanzlerin versprach bei der Gedenkstunde, die Betreuung nach Terroranschlägen in Zukunft zu verbessern. Viele Angehörige der Opfer vom Breitscheidplatz hatten sich in einem öffentlichen Brief beschwert. Sie klagten über fehlende Anteilnahme der Bundesregierung und zu wenig finanzielle Hilfe. Außerdem sind viele sauer über die Fehler von Verfassungsschutz und Polizei, wie diese Mutter eines Getöteten erzählt.
Ich bin einfach nur wütend auf die ganzen Behörden, die untätig zugeschaut haben und ihnen haben einfach gewähren lassen.
Vor einem Jahr hatte ein Attentäter 12 Menschen getötet und 70 verletzt, indem er einen Lastwagen in die Buden an der Gedächtniskirche steuerte. Anis Amri war den Sicherheitsbehörden lange vor dem Anschlag als Drogendealer mit Kontakten zu radikalen Islamisten bekannt. Facebook muss sich auf Gegenwind aus Deutschland einstellen. Das Bundeskartellamt wirft dem Unternehmen vor, Nutzerdaten zu missbrauchen. Und dafür soll Facebook seine Marktmacht nutzen, heißt es in einem Zwischenbericht. Beim Kartellamt läuft gerade ein Verfahren gegen Facebook. In der Kritik steht vor allem, dass Facebook-Nutzer nur im Tausch gegen ihre Daten bei Facebook mitmachen dürfen. Das Bundeskartellamt ist auch mit der Art des Datensammelns nicht einverstanden. Andreas Mundt ist der Präsident und ihn stört, dass Facebook sich erlauben lässt, Daten von anderen Seiten und Diensten mit dem Facebook-Konto zusammenzuführen.
Wenn Sie WhatsApp nutzen, WhatsApp gehört zu Facebook, die Daten, die dort sind, können von Facebook gesammelt werden. Beispiel Instagram. Wenn Sie auf Instagram sind, auch das gehört zu Facebook, auch diese Daten können von Facebook gesammelt werden.
Facebook bestreitet, so viel Marktmacht zu haben. Eine Sprecherin sagte, Nutzer könnten auch auf Dienste wie Snapchat, YouTube oder Twitter ausweichen. Rebellen im Jemen haben eine Rakete auf die Hauptstadt Saudi-Arabiens abgefeuert. Nach Medienberichten aus Saudi-Arabien ist die Rakete abgefangen worden. Nach Angaben der Rebellen war der Königspalast in Riad ihr Ziel gewesen. Es ist nicht das erste Mal, dass eine Rakete vom Jemen aus auf Saudi-Arabien gefeuert wurde. In den letzten Wochen sollen es mehrere gewesen sein. Saudi-Arabien mischt im Krieg im Jemen mit und trägt dort seinen Konflikt mit dem Iran aus. Saudi-Arabien unterstützt die Regierung im Jemen im Kampf gegen Rebellen, unter anderem mit Luftangriffen. Die Rebellen bekommen Hilfe aus dem Iran.
Was noch wichtig wird.
Die USA stehen vor der größten Steuerreform seit mehr als 3 Jahrzehnten. Das Prestigeprojekt von Präsident Donald Trump muss heute Nacht unserer Zeit noch durch das Repräsentantenhaus und den Senat. Beobachter erwarten, dass es grünes Licht gibt, obwohl die Republikaner nur eine knappe Mehrheit im Senat haben. Bei bisherigen Abstimmungen hatten einige republikanische Senatoren gegen Trumps Pläne gestimmt.
Und sonst in der Welt?
Wegen der #MeToo-Debatte werden in einigen skandinavischen Ländern jetzt die Gesetze gegen Sexualstraftaten auf den Prüfstand gestellt. Die schwedische Regierung will per Gesetz festlegen, dass in Zukunft alle Beteiligten aktiv Ja zum Sex sagen müssen. Bisher ist es andersrum. Erst wenn nachweislich Zwang im Spiel war, ist es eine Straftat. Auch in Norwegen und Dänemark fordert die jeweilige Opposition schärfere Gesetze. In den feministisch geprägten skandinavischen Ländern hat MeToo besonders große Wellen geschlagen. Tausende Frauen erzählten von ihren Erlebnissen und das in Ländern, die in Sachen Gleichberechtigung eigentlich als extrem fortschrittlich gelten. Die Polizei in Italien ermittelt in einem Fall von Zwangsprostitution im großen Stil. Die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, dass ein Italiener und 6 Nigerianer festgenommen worden sind. Ihnen wird unter anderem Menschenhandel und Versklavung sowie sexuelle Ausbeutung vorgeworfen. Sie sollen einer kriminellen Vereinigung angehören, die in Italien, Libyen und Nigeria vernetzt ist. Es geht um Frauen, die über Libyen nach Europa kommen wollen. Sie hätten schwören müssen, dass sie die horrenden Kosten für die Überfahrt nach Italien nach ihrer Ankunft dort zurückbezahlen. Wie viele Frauen betroffen sind, ist nicht klar, weil viele aus Angst schweigen. Im vergangenen Jahr kamen 11.000 Nigerianerinnen nach Italien. Die Internationale Organisation für Migration hält 75% von ihnen für möglicherweise betroffen. Im Zoo von Tokio gibt es seit heute eine neue Mega-Attraktion. Besucher können das Panda-Mädchen Xiangxiang bewundern. Es ist das erste Mal seit 29 Jahren, dass Besucher von Japans ältestem Zoo wieder ein Panda-Baby zu Gesicht bekommen. Das Junge kam am 12. Juni zur Welt und wurde bisher vor neugierigen Augen geschützt. Damit jetzt kein Chaos ausbricht, hat der Zoo eine Lotterie veranstaltet. Bis zu 2000 Menschen bekommen jeden Tag eine Eintrittskarte und dürfen für jeweils etwa 2 Minuten ins Panda-Haus. So soll das Panda-Mädchen langsam an das Leben als Superstar gewöhnt werden.
Wissensnachrichten.
Wenn wir krank sind, dann geht's uns schlecht. Ein klares Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Wenn wir krank sind, haben wir aber manchmal auch einen anderen Geruch. Mediziner wollen das jetzt für die Diagnose von Parkinson nutzen. Aglaya Dana aus den Wissensnachrichten. Wie riecht denn jemand mit Parkinson?
Schwer, nach Moschus, ein bisschen unangenehm. Das sagt zumindest Joy, eine Frau aus Schottland. Sie arbeitet gerade mit Forschern aus England und Schottland zusammen, um einen Parkinson-Frühtest zu entwickeln. Denn Joy hat wohl eine ganz besonders feine Nase, quasi wie ein Hund.
Und wie hat sie herausgefunden, dass sie Parkinson riechen kann?
Ja, Joy ist 67 Jahre alt und hat vor ein paar Jahren ihren Mann verloren an Parkinson. Sie hat aber schon vor mehr als 30 Jahren, als ihr Mann eigentlich noch gar keine Symptome hatte, kein Händezittern, gar nichts, einen komischen Geruch an ihm entdeckt. Und in einem BBC-Bericht erzählt sie, dass sie ihn immer wieder darauf angesprochen hat.
I sensed a strange smell when he was around. And caused a bit of contention because I said he wasn't brushing his teeth and then I was saying he wasn't showering and so on and so forth. So I just had to be quiet. But then we went to a Parkinson's meeting and my nose just thought, wow.
Ja, bei diesem Treffen hat sie dann gemerkt, die riechen alle so. Joy hat dann bei einer Parkinson-Konferenz Forschern davon erzählt und die wurden natürlich sofort hellhörig und haben sie eingeladen, haben Tests mit ihr gemacht und festgestellt, ja, tatsächlich, Joy hat eine Parkinson-Erkennungsnase. Und jetzt nutzen sie das, um herauszufinden, auf welche Moleküle genau die Nase von Joy reagiert. Und so können sie dann herausfinden, welche Moleküle auf der Haut von Parkinson-Patienten verraten, diese Person ist krank. Und das unter Umständen schon, bevor die Person überhaupt Symptome hat. Das heißt, dass den Menschen schon viel früher geholfen werden kann. Und das wäre natürlich eine große Sache. Deshalb arbeiten auch in Deutschland Neurologen an solchen Hauttests und an anderen Möglichkeiten, über Geruchtests Krankheiten zu diagnostizieren.
Eine andere Frage, die uns heute in den Wissensnachrichten beschäftigt hat: Erhöhen bestimmte Schäden im Gehirn die Wahrscheinlichkeit, dass man kriminell wird? Was ist da dran?
Ja, darüber wird seit Jahren gestritten, ob es diesen Zusammenhang gibt. Forscher aus den USA und Deutschland haben jetzt 17 Menschen untersucht, die nach einer Hirnverletzung kriminell geworden sind. Und im Fachmagazin PNAS schreiben sie, dass die Hirnschäden auf den ersten Blick in komplett unterschiedlichen Arealen liegen. Aber dann durch die Analyse der Netzwerke wurde klar, dass die alle zum gleichen funktionellen Netzwerk gehören. Und zwar zu dem, der bei gesunden Menschen an moralischen Entscheidungen beteiligt ist. Eine Überprüfung von 23 weiteren Neurologiepatienten mit krimineller Geschichte bestätigte die These.
Das heißt, wenn ich am Gehirn verletzt bin, muss ich jetzt Angst haben, auf die schiefe Bahn zu geraten?
Das wäre übertrieben. Die Forscher sagen, man kann nicht vorhersagen, ob ein Mensch kriminell wird oder nicht anhand der Verletzung. Das hängt von zu vielen Faktoren ab. Es bleibt aber auch die Frage komplex, eben ob jemand, ein Krimineller mit Hirnschäden, schuldfähig ist.
Gleichberechtigung ist auch ein Riesenthema an Unis zum Beispiel. US-Forscher haben jetzt sich mal angeschaut, wie es denn bei Gastvorträgen genau aussieht.
Ja, und sie haben herausgefunden, oh Wunder, Frauen werden viel seltener eingeladen als Männer. Dabei haben sich die Forscher auf Forschungsgebiete beschränkt, in denen es auch wirklich viele Frauen gibt. Zum Beispiel Biologie, Geschichte, Politikwissenschaften, Psychologie und Soziologie. Das Ergebnis, über 2/3 der Vorträge wurden von Männern gehalten, nicht einmal 1/3 von Frauen. Und interessant war auch, waren Frauen für die Auswahl verantwortlich, war fast die Hälfte der geladenen Personen weiblich, trugen Männer die Verantwortung oder waren im Auswahlkomitee in der Überzahl, dann waren nur 30% weiblich.
Ja, surprise, surprise. Vielen Dank, Aglaya Dane aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Dienstag geht ungemütlich zu Ende. Viele Wolken, Regen, im Osten auch mal Schnee. Die Werte liegen zwischen 0 und 7 Grad. Morgen vor allem im Westen viel Regen. Auch sonst tröpfelt es hier und da. Im Südosten schneit es auch. Das Ganze bei Werten zwischen 0 und 5 Grad. Im Westen und Norden wärmer mit bis zu 9 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.